Haben Sie im Evangelium das kleine Wörtchen gehört, das nicht deutscher Sprache ist, sondern aramäisch? Und das benutzen wir auch hier in dieser Kirche immer wieder. Wissen Sie wann? Bei Taufen. Das kleine Wort Ephata kommt in der Taufe vor. Nämlich am Ende der ausdeutenden Riten nach dem Übergießen mit dem Wasser, dem Bekleiden mit dem weißen Kleid, der Salbung mit Öl, dem Anzünden der Kerze. Ganz am Schluss kommt dann dieser sogenannte Ephata-Ritus. Ein Ritus, den die Leute eigentlich immer ganz schön finden, egal wie viel sie mit Glauben zu tun haben. Normalerweise haben sie ja nicht so viel mit Glauben zu tun. So ist das. Trotzdem, Taufen sind meistens die größte Festlichkeit einer Familie überhaupt. Vielleicht mal abgesehen von Hochzeiten. Aber wenn Sie wissen wollen, was Leute so im Kleiderschrank haben, an hübschen Kleidern, dann gehen Sie mal zu einer Taufe und dann sehen Sie alle aus der Familie in hübschen Kleidern. Manchmal denke ich mir, wäre schön, wenn Sie das vielleicht auch Weihnachten oder Ostern anziehen täten oder einfach am Sonntag. Aber bei der Taufe kommt es auf jeden Fall raus. Das große Familienfest. Und dann kommt der Ephata-Ritus, wo der Priester so ein kleines Kreuzchen macht über das Öhrchen und das Mündchen des kleinen Würmchens und sagt, öffne dich, tu dich auf, kleiner Erdenwurm, dass du wirklich das mitkriegst, was wichtig ist in deinen Öhrchen und das plapperst, was wichtig ist mit deinem Mündchen eines Tages. Heute Morgen war ich woanders im Messeinsatz, da habe ich gesagt, liebe Ehefrauen, bitte versuchen Sie das nicht mit Ihrem Ehemann, dass Sie sagen, mein Mann redet immer so viel Blödsinn, da muss ich einfach ein Kreuzchen auf den Mund machen und sagen, Ephata, und dann wird er schon was Vernünftiges erzählen. So ist es nicht gedacht. Die Familienfeier als ja, relativ exklusives Fest, und das gilt für ganz viele christliche, katholische Gemeinden in Bayern ja sowieso, dass das im Regelfall eher so die älter eingestammten Familien sind, die sich dann so eine Kirche teilen, eine Kirchengemeinde. Auch bei uns in der Münsterpfarrei ist der Pfarrgemeinderat jetzt nicht unbedingt paritätisch so besetzt, wie Sie jetzt hier in den Bänken. Da fehlen uns einige Nationalitäten und Sprachen, die eigentlich von den Prozentzahlen ganz wichtig wären, aber die sind nicht repräsentiert. Das Christentum hat aber von Anfang an einen enormen Akzent gelegt darauf, dass alle zur Sprache kommen. Der Paulus ist davon so begeistert, dass das, glaube ich, an 4 Stellen sogar bringt in seinen Briefen, dass bei uns alles auftaucht. Bei uns tauchen Frauen und Männer auf. Bei uns tauchen Juden und Griechen auf. Bei uns tauchen Freie und Sklaven auf und Reiche und Arme. Also das ganze Spektrum, das man in der Antike kannte an Gesellschaft, all das war gegenwärtig in den christlichen Urgemeinden. Sie kennen ja diese Romantik der Urgemeinde. Am Anfang war alles großartig, am Anfang haben sich alle gern gehabt, Eier, Popeier, piep, piep, piep. Und da saß dann der Patrizier neben dem Sklaven. Das war tatsächlich so. Und das war natürlich ein Skandal, weil die römische Gesellschaft, genauso wie die Gesellschaft des Mittelalters in unserer Zeit bis heute, eine Standesgesellschaft ist und ich sehr wohl Acht geben muss, auf welcher Stufe stehe ich, mit welchen Leuten habe ich zu tun, wer nimmt mich wahr, wen nehme ich überhaupt wahr. Das war in der römischen Antike nicht anders. Und trotzdem saß der Freigelassene neben einem römischen Patrizier oder vielleicht dessen Frau. Unglaublich. Aber auch nicht ganz spannungslos, wenn man dann so die Paulusbriefe ein bisschen näher durchblättert, gab es da auch einige Zoff. Zum Beispiel schimpft Paulus im 1. Korintherbrief, was die Praxis des Abendmahls angeht, dass eben die reichen Leute ihr Essen mitbringen und die Armen viel später kommen und gar nichts haben. Die Reichen tafeln ausgiebig, sind meistens dann schon betrunken, wenn dann beim Sonnenuntergang die letzten Sklaven auch noch dazukommen, dass man dann nach dem Sättigungsmahl das Abendmahl die Eucharistie feiert. Und andere Konflikte und Problemchen, die man auch feststellen könnte. Aber es bleibt bei diesem Ideal, in der Urkirche waren alle gleich. Gar nicht so einfach, weil zum Beispiel auch dann Päpste auftauchten, die freigelassene Sklaven waren. Und das ging ja wohl überhaupt nicht, dass der Oberchef keine vernünftige Bildung hat, aus keiner vernünftigen Familie kommt, kein Vermögen hat. Calixtus der Erste zum Beispiel, falls Sie mal die Calixtus-Katakomben in Rom anschauen, das war so ein freigelassener Papst, freigelassener Sklave. Und das gab richtig viel Ärger in der Kirchengeschichte. Aber natürlich, die menschliche Gesellschaft hat sich durchgesetzt. Diese große Gleichheit in der Urgemeinde blieb nicht lange und die Adelsstrukturen wurden in der Staatskirche dann immer mehr Normalität. Und auch bei uns in den 1000 Jahren des Mittelalters, von der Völkerwanderung bis 1500, war dann alles nur noch Adelsgeschäft, ja? Also alle Bischöfe waren adelig. Es gab so Familien, die haben sich die Fürstbischofssitze gegenseitig zugeschoben. Da war immer ein Schönborn drauf oder ein Habsburger oder sonst was. Das war fest in Erbpacht, wie auch viele Abte und Äbtissinnen immer aus denselben Familien kamen. Da war nichts mehr von Gleichheit des Einfachen mit dem Hochgestellten, des Armen mit dem Reichen. Sie kennen es auch, wenn Sie nach Rom gehen und sich die Villen dort angucken, sind es ja meistens diese großen römischen Familien, Caraffa, Farnese, Borgia, was weiß ich. Und die hatten natürlich auch alle ihre Päpste. Das Christentum hat gut gestartet, aber dann diese Idee der Gleichheit verloren. Und deswegen schimpft der Jakobus so drüber im zweiten Kapitel von seinem Jakobusbrief, dass man eben nicht auf die Person schauen soll und keine Unterschiede machen darf, egal ob jemand jetzt gut oder schlecht ausschaut, nach Geld oder eben nach nicht viel Geld. Und er zitiert dann den Mose, 5. Buch Mose, Deuteronomium 1,17, ihr sollt kein Ansehen der Person machen, ihr sollt keinen Unterschied machen aufgrund dessen, wie jemand ausschaut. Und Jakobus analysiert das noch ein bisschen weiter und sagt, das ist sogar eine Sünde, wenn du andere aburteilst aufgrund dessen, weil sie halt dümmer sind als du oder ärmer. Und du tust das auf vielerlei Hinsicht, weil du nämlich mit deinem Urteil sie gleichzeitig unterdrückst. Du lässt sie also nicht in die Position kommen, die ihnen eigentlich gebührt. Du bringst sie vor Gericht, sagt er, weil offensichtlich auch damals schon die Reichen es drauf hatten, die Armen mit diesem oder jenem zu verklagen und dann so ihre Vorteile rauszuziehen. Und der schlimmste Vorwurf, den Jakobus macht, heißt, wenn du andere nicht auf Augenhöhe behandelst, dann lästerst du ihnen in ihrem Ehrentitel als Christ. Denn jeder Christ ist ja Bruder und Schwester. Und es gibt keinen besseren oder schlechteren Bruder oder Schwester. Und die sind genauso wie du Kinder Gottes. Da gibt es keine besseren oder schlechteren Kinder Gottes. Und die sind, noch skandalöser, Miterben des Reiches Christi. Ich war ja auch mal Jurist. Also man kann nirgendwo so viel und so einfach Geld verdienen wie in Erbstreitigkeiten. Ja, wenn irgendjemand stirbt, dann zofft sich die Familie, verkriegt sich bis aufs Blut, weil jeder die Hunderttausende auf seinem Bankkonto haben will. Da ist Schluss mit Familienfrieden. Aber wir sind alle Miterben. Wir erben alle gleich viel. Da können wir uns ärgern drüber oder nicht. Und deswegen ärgert sich auch eben Jakobus und sagt, Leute, ihr versündigt euch, wenn ihr die anderen nicht gleich behandelt. Warum erzähle ich euch das alles? Ich sehe da einen größeren Bogen. Wir können ja immer so schimpfen über den Zustand der Kirche in unserem Land, über den Verlust, das Schwinden des christlichen Glaubens. Und man kann immer tausend Gründe finden. Die liegen natürlich in den Strukturen, in denen da oben. Es ist immer dasselbe, was man hört. Es bringt ja nichts weiter. Also ich komme nicht weiter, wenn ich über Dinge schimpfe, die nicht bei mir liegen. Deswegen gefällt es mir immer, wenn ich Dinge finde in der Bibel, wo ich bei mir anfangen kann. Wo könnte denn die Attraktivität der Kirche durch mich gesteigert werden? Und ich glaube, sie könnte durch mich gesteigert werden, indem ich einfach die anderen wahrnehme, auch wenn sie mir nicht liegen. Auch wenn sie nicht so alt eingesessen sind wie ich, auch wenn sie nicht zur selben guten Familie gehören wie ich, auch wenn sie nicht so schlau sind wie ich, auch wenn sie nicht so schön angezogen sind wie ich, auch wenn sie nicht so gut riechen wie ich, auch wenn ich mich mit denen schämen würde auf der Straße. Und ich erzähle Ihnen, was das mit Jesus zu tun hat. Das ist nämlich eine der Pointen dieses Heilungsevangeliums. Jesus heilt einen Taubstummen. Da müssen wir jetzt ein bisschen Fantasie reinfließen lassen, weil der Text ja wie immer sehr, sehr knapp ist. Was heißt denn taubstumm in der Antike? Wenn du vor 2000 Jahren geboren wirst als Kind und nicht hören kannst, kannst du keine Sprache erlernen. Ein Kind, ein taubes Kind vor 2000 Jahren ist gesellschaftlich komplett ausgegrenzt, weil es keine Sprache lernen kann, dadurch sich das Gehirn nicht entwickeln kann, es kann sich nicht am normalen sozialen Austausch beteiligen, an einem Gespräch sowieso nicht, es kann keinen Beruf ausüben, es kann nicht heiraten, so ein Kind kann gar nichts. Wenn Jesus jetzt einen Menschen, nach dem Text war es ein Mann, stellen wir uns mal einen 40-Jährigen vor, er nimmt ihn weg von der Menschenmasse, ganz intim, Jesus und er ist zusammen, wie von den Bittstellern gefordert, legt er ihm die Hände auf und betet für ihn. Er nimmt Speichel und berührt damit seine Zunge und er spricht eben dieses Wort, Ephata, tu dich auf. Wissen Sie, was das große Wunder ist? Nicht, dass dieser Mann hören kann, sondern dass dieser Mann sprechen kann. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie durch meine Handauflegung Aramäisch lernen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie durch eine Handauflegung von mir 40 Jahre geistige Entwicklung überspringen? Das ist der Hintergrund dieses Heilungsevangeliums. Jesus holt jemanden, der komplett entwicklungsverzögert ist, der außerhalb der Gesellschaft steht, der keine Chance auf irgendeine Form von Teilhabe hat, den holt er rein. Und das sind Leute, mit denen wir uns nicht abgeben würden. Keiner von uns hätte Lust, mit einem taubstummen Idioten seine Zeit zu verbringen. Jesus tut's. Sehen Sie den Punkt? Du sollst nicht auf das Ansehen der Person achten. Ich glaube, dass unsere Kirchengemeinden etwas sind, was die Menschen draußen sehr genau beobachten. Und wenn deine Kollegen wissen, dass du Christ bist, wirst du sehr genau beobachtet. Die wollen sehen, wo du anders bist als sie. Die schauen dir genau auf die Finger. Deswegen erzählen auch viele Leute nicht ihren Kollegen, dass sie Christen sind, weil sie keinen Bock haben auf dieses Spießrutenlaufen. Die Menschen nehmen sehr wohl wahr, welche Atmosphäre in einer Kirche herrscht. Bin ich in der Lage, auf Menschen zuzugehen, die nicht zu meinem Milieu gehören, die nicht auf meiner Höhe sind, die nicht in meinem Umfeld leben? Ist die Münstergemeinde ein Ort, wo sich Menschen gegenseitig wahrnehmen und wertschätzen? Egal, wie schlau oder dumm sie sind, wie groß oder klein, dick oder dünn, deutsch oder von irgendwo anders her, alteingesessen oder neu dazugereist. Das ist das, was Jakobus meint, ohne Ansehen der Person. Und das ist das, was Jesus vorlebt, indem er einen sozialen, einen asozialen Taubstummen reinholt. Reinholt in die Gemeinde. Und dann plappert dieser Taubstumme auch immer weiter, was da Großartiges passiert ist. Er hat alles gut gemacht. Es ist fast das letzte Sätzchen aus dem Evangelium. Wäre das nicht schön, wenn die Menschen ins Münster kommen und sich denken, boah, die gehen anders miteinander um, als ich es gewohnt bin. Und hier wird nicht gejammert darüber, dass alles schlecht ist und die Kriege uns die Luft zum Atmen nehmen oder dass die Welt morgen sowieso untergeht, sondern hier spürt man, Gott hat alles gut gemacht. Ein großartiger Schlusspunkt. Und das soll jetzt noch 15 Minuten auch mein Schlusspunkt sein. Amen.